Einen schönen guten Morgen auch von mir. Jetzt bin ich schnell aufgestanden. Ich freue mich, euch heute hier zu sehen. Mein Name ist Mona Liebelt, ich bin Pastorin hier in der Gemeinde. Und es ist wieder total toll, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Und es ist mir eine Ehre, dass ich heute mit euch in den Bibeltext schauen kann. Petra hat einige Fragen aufgeworfen. Ich sage es euch jetzt schon mal zur Beruhigung, so kompliziert ist dieser Unterschied gar nicht zwischen Matthäus und Lukas. Aber wir befinden uns nun mal in einer Predigtreihe, wo wir aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und das Spannende in so einer Predigtreihe ist, dass man auch das Literarische oder so die charakteristischen Arten und Weisen von einem Autor immer wieder in Betracht ziehen kann. Und deshalb bleiben wir auch bei dem Text heute, obwohl wir ihn eigentlich ein bisschen anders kennen, bei Lukas aus dem Lukas-Evangelium. Bevor ich den Text aber vorlese, möchte ich noch einmal mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns das Wort geschenkt hast. Und wir bitten dich um offene Herzen und einen wachen Geist. Zeige uns, was dir wichtig ist, damit wir dich mehr und mehr verstehen. Amen. Wie ich schon gesagt habe, wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe zu Lukas. Jesus, er kam, sah und liebte. Das ist das Thema. Wir haben schon sehr viele Facetten von Jesus kennengelernt dadurch, weil wir machen das jetzt schon einige Wochen. Es geht noch bis Ostern, kann ich euch sagen. Wir haben gehört, wie das war, als Jesus geboren wurde. Wir haben gehört, wie er erwachsen wurde, wie er seine ersten Jünger berufen hat und dass das ganz normale Menschen waren. Wir haben gehört, dass Jesus Wunder tun kann und dass er uns Menschen annimmt, egal wie viel Mist wir gebaut haben. Wir haben gehört, dass er die Stürme stillt in unserem Leben und letzten Sonntag stand seine Heiligkeit und Herrlichkeit im Zentrum der Geschichte. Da haben wir uns ein Bild angeguckt, ein Gemälde. Jesus war von einer Wolke umgeben, sein Gesicht war hell erleuchtet und sah auf einmal ganz anders aus. Und auf diesen Text folgend gibt es dann eine Begebenheit, wo Jesus sich ganz nah wieder den Menschen zeigt. Da ist ein Vater, dessen Sohn sterbenskrank ist, beziehungsweise ich glaube, er ist einfach besessen von einem bösen Geist und er braucht Hilfe. Und dann kommt Jesus aus dieser Herrlichkeit hinab und wendet sich dem Menschen zu. Und dann gibt es auf einmal nur noch diesen Menschen und Jesus. Jesus wendet sich uns also zu. Er ist heilig und doch nah. Jesus ist oft anders, als wir ihn sehen. Das singen wir auch immer in unserem Lied. Du bist ganz anders. Und so wünsche ich euch und uns, dass der Text, den wir heute anschauen, auch nochmal eine neue Perspektive öffnen kann auf Christus. Eine neue Perspektive auf ein Thema, um das es heute geht, was weit verbreiteter nicht sein könnte. Es geht um das Thema Gebet. Jesus, wie können wir beten? Wie es dir wohl mit dem Thema Gebet geht, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass jeder, der hier ist, schon einmal gebetet hat. Und das kann ich auch einfach so behaupten, denn viele von euch leben mit Jesus und haben mindestens einmal gebetet, als sie ihn in ihr Leben eingeladen haben. Und darüber hinaus vermutlich auch schon des Öfteren. Aber selbst wenn du noch nicht deine Entscheidung für Jesus gefällt hast, wirst du wahrscheinlich schon mal ein Stoßgebet gebetet haben, einen Hilfeschrei oder ein oh Gott, irgendwie ist das auch ein Gebet, da rufen wir ja Gott an. Vielleicht kennst du das aus deiner Kindheit. Da saßen deine Eltern vielleicht am Bett und haben ein Gebet gesprochen. Ob das jetzt vorformuliert war oder nicht, das ist kein Unterschied. Es ist ein Gebet. Und wir lesen heute einen Text, wo es um das Thema Gebet geht. Und ich bin gespannt, was wir dort heute gemeinsam entdecken. Ich lese aus der Basisbibel Lukas 11, die Verse 1 bis 4. Ihr könnt gerne mitlesen. Über das Beten. Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, sag uns, wie wir beten sollen, Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, dann so. Vater, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Stell uns nicht auf die Probe. Jesus betet also selbst. Wir schauen uns Vers 1 an. Jesus hatte sich zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger, Herr, wie sollen wir beten? Johannes hat das seinen Jüngern auch beigebracht. Du bist unser Lehrer, kannst du uns da auch helfen? Die Jünger bemerkten, dass Jesus selbst ins Gebet geht. Und er spricht mit seinem himmlischen Vater. Das ist an anderen Stellen im Neuen Testament auch noch ein bisschen mehr ausgeführt. Da steht dann sogar, was er betet. Wir lesen an anderen Stellen auch, dass er sich zurückzieht. Verrückterweise ist dann meistens im nächsten Satz beschrieben, wer ihn begleitet. Das heißt, er zieht sich zurück aus der Menschenmasse, aber er nimmt seine engsten Vertrauten mit. Er schließt sich also jetzt nicht ein und isoliert sich völlig. Manchen von euch wird vielleicht dieser Gedanke kommen beim Thema Gebet. Eigentlich sollte man sich zum Beten, zum echten Beten, wenn damit das richtig wertvoll ist, einschließen in das Kämmerlein. Dieses Wort hat man vielleicht dann da so mit verbunden. Und dann soll man die Tür hinter sich zumachen und dann ist man nur alleine, ich und Gott. Und diese Vorstellung, die stammt eben nicht aus dem Lukas-Evangelium, sondern aus dem Matthäus-Evangelium, wo Matthäus auch erzählt, dass Jesus lehrt und dann kommt ein Jünger zu ihm und fragt, wie sollen wir denn beten? Und dann erklärt Jesus erstmal, dass es nicht so viel wert ist, wenn man sich auf den Marktplatz stellt und die schwurbeligsten und schönsten und lyrischsten Worte verwendet und betet, weil man sich dadurch selber darstellen kann, sondern man soll sich zurückziehen in ein Kämmerlein, man soll die Tür schließen und das soll alleine zwischen mir und Gott passieren. Und dann lehrt er sie das Vaterunser. Und aus dieser Vorstellung heraus kann vielleicht bei dir so auch so ein bisschen so eine moralische Ebene da reinkommen. Boah, eigentlich echtes Gebet ist, wenn ich ganz alleine bin. Dieser Unterschied zwischen Matthäus und Lukas, jetzt nicht nur in Bezug auf, dass das Gebet da ausführlicher ist, sondern auch auf diese Vorgeschichte, die Jesus erzählt, ist, dass einfach Matthäus und Lukas eine andere Herangehensweise hatten daran, was sie für die Menschen, die nach ihnen kommen, aufschreiben wollten über Christus. Sie haben beide erlebt, wie Jesus auf der Erde gewandelt ist. Sie waren beide seine Jünger. Sie haben sehr viel Zeit mit ihm verbracht und man möchte meinen, dass sie ja dann auch dasselbe aufschreiben. Aber Matthäus und Lukas waren verschiedene Menschen. Und sie haben auch für verschiedene Menschen ihr Evangelium aufgeschrieben. Deshalb, da wo es sich vielleicht widerspricht, nach unserer Meinung, weil es viel leichter wäre, wenn alles Wort für Wort gleich wäre, da ist es kein inhaltlicher Widerspruch, sondern einfach nur ein unterschiedlicher Fokus. Matthäus ist es wichtiger, dass die Menschen verstehen, wie Gott mit dem jüdischen Volk zusammen das Leben gestalten möchte, weil er so einen Fokus darauf hat. Und Lukas hat eine ganz knappe Form oft. Die Texte, die wir jetzt behandelt haben in den letzten Wochen, die waren oft nicht total ausführlich, sondern kurz und knapp. Und das ist der Grund, warum es auch hier in dem Gebet, was wir jetzt heute behandeln, vielleicht ein paar Punkte gibt, die dir vermeintlich fehlen, weil du ein anderes Gebet auswendig kannst. Die Jünger bitten Jesus also um Hilfe. Ich finde das ehrlich gesagt total tröstlich. Ich finde es tröstlich zu wissen, dass selbst die Jünger, die so viel Zeit mit Jesus verbracht haben, noch fragen müssen, Moment, wir brauchen da eine Orientierung, kannst du uns da helfen? Die nehmen in Anspruch, dass Jesus ein Lehrer ist. Ich bin manchmal sprachlos im Gebet, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb kann ich die Jünger und ihre Bitte gut verstehen. Klar, manchmal hat man ein ganz konkretes Anliegen. Ja, man betet für eine Freundin, die krank ist. Man betet für den Job, der irgendwie gerade schlecht läuft. Man betet für die eigene Ehe oder für die Gesundheit oder für einen Krieg, der gerade herrscht. Und man hat ein ganz konkretes Anliegen. Aber kennt ihr das nicht auch, dass manchmal das Leben so komplex und kompliziert ist und die Gefühle in einem so in verschiedene Richtungen ziehen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu beten? Also mir geht das oft so, muss ich sagen. Ich habe zum Glück in meiner Teenagerzeit angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und es gab Zeiten und Phasen in meinem Leben, wo ich das sehr, sehr konsequent gemacht habe, wo mir das total geholfen hat, dann meine Gedanken zu sortieren. Und manchmal schaue ich mir alte Tagebücher an. Nicht oft, aber manchmal habe ich so einen Moment. Dann gucke ich mir das an. Und dann bemerke ich, dass unter ganz vielen Einträgen ein Amen steht. Und dann wird mir immer wieder klar, dass, auch wenn ich angefangen habe mit, heute habe ich das und das erlebt, die und die Geschichte ist passiert, und dann am Ende wird das doch zu einem Gebet. Und ich habe ganz oft das, was ich erlebt habe, erstmal verarbeitet und dann wurde das zu einem Gebet und ich konnte mein Amen darunter setzen. Und das hat mir dann ganz viel geholfen. Aber das kostet Zeit, das kostet Kraft und manchmal fehlt einem die Kraft. Und manchmal hat man auch keine Lust, sich so auf sich selber und sein Inneres einzulassen, bin ich auch ganz ehrlich. Manchmal ist man vielleicht sogar ein bisschen verbittert oder verhärtet über das, was passiert. Man fühlt sich ungerecht behandelt, man fühlt sich alleingelassen. Und genau in diese Situation kann das Vaterunser eine ganz große Hilfe sein für uns. Denn Jesus will uns helfen, dass wir zu ihm kommen können. Er will nicht, dass Gebet eine große Hürde ist, die wir erstmal überwinden müssen, sondern dass wir das, was er uns schenkt, dafür nutzen können. Vers 2. Da sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, dann so. Vater. Also einmal trägt das Wort Vater hier in diesem Kontext diesen ganzen Inhalt in sich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Sohn und Vater. Das ist sehr wichtig, das ist auch Lukas sehr wichtig, theologisch gesehen. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so viel eingehen. Vater ist ja ein Wort, was total viel in uns auslösen kann. Ich sage jetzt zu meinem irdischen Vater nicht, Vater, kannst du mir helfen, sondern ich sage Papa. Und manche von euch werden ihren Vater auch Papa nennen oder Papa genannt haben oder Vater oder Vati vielleicht. Oder vielleicht ist es auch eine ganz andere Sprache. Wir wollen uns ganz kurz mit diesem Wort beschäftigen, denn das Bild, was wir von Gott haben, ist total abhängig davon, was wir für eine Beziehung zu unserem irdischen Vater haben oder hatten. Unabhängig davon, ob er noch lebt oder nicht. Wie geht es dir mit deinem Vater, mit deinem irdischen Papa, deinem biologischen Vater? Wie gesagt, ob er jetzt noch lebt oder nicht, ist an dieser Stelle gar nicht so wichtig, denn jeder von uns hat ja einen Vater. War dein Vater für deine Bedürfnisse ansprechbar? In meinem Leben hat die Anwesenheit, also die körperliche Anwesenheit meines Vaters oder seine Abwesenheit, wenig mit einer innerlichen Verbindung irgendwie so zu tun, die ich mit ihm habe. Und zwar ist das so, dass der Beruf von meinem Vater mit sich bringt oder mit sich brachte, dass er oft viele Tage am Stück komplett weg war. Und dann war er oft mehrere Tage oder sogar Wochen zu Hause und hat dann im Homeoffice gearbeitet. Das hat er schon in den 90ern angefangen, voll der Vorreiter. Er war eben viel weg. Und wenn er aber da war und wir uns begegnet sind, dann war da direkt eine Verbindung, direkt emotionale Nähe. Ich hatte nie das Gefühl, okay, er sitzt neben mir, ich kann ihn anfassen, aber er ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Und ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Es ist immer noch so heute, wenn ich ihn anrufe, er ist eigentlich die Person, wo ich davon ausgehen kann, dass er ans Handy geht. Bei wem ist das schon so? Ich rufe ihn an und er geht ran. Wenn er nicht rangeht, hat er einen Termin und ruft auf jeden Fall zurück. Und ich bin dafür total dankbar. Und ich fühle mich echt beschenkt. Aber ich weiß auch, dass es ganz, ganz vielen Menschen mit ihrem irdischen Papa anders geht. Und ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich habe auch eine ganz schwierige Beziehung. Ich bin dankbar für die gute Beziehung. Aber ich möchte das auch nicht schwarz-weiß zeichnen. Denn es gibt ja nicht nur schlecht und gut, es gibt ja ganz, ganz viel dazwischen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erfahrungen auch und Wahrnehmungen. Und selbst wenn du vielleicht eine schwierige Beziehung zu deinem Vater hattest, hat deine Schwester oder dein Bruder vielleicht gar nicht so eine komplizierte Beziehung zu der ein und derselben Person. Aber wenn das Gebet, das Jesus uns hier beibringt, mit diesem Wort beginnt, dann müssen wir da mal ganz kurz drauf schauen. Warum ist das denn so? Warum dürfen wir Gott den Vater nennen? Und was löst das in uns aus? Ich habe einige gute Freundinnen, die in ihren 20ern feststellen mussten, wie wenig sie Männern vertrauen können, weil ihr eigener Vater seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Seine Aufgabe wäre gewesen, anwesend zu sein, verfügbar zu sein. Natürlich nicht 24/7, nicht jetzt jeden Tag und von morgens bis abends. Schließlich muss er auch arbeiten, das ist mir schon klar. Aber ein Vater muss im Falle eines Falles einspringen, beschützen und so die Grundlage legen, dass man als Kind beziehungsfähig wird und dass man lernt, dass Vertrauen sich lohnt. Und ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon mal gestellt hast, was dein Vater für eine Rolle spielt oder gespielt hat in deinem Leben und welche Gefühle da jetzt hochkommen. Aber wir dürfen aus dem Gebet Folgendes mitnehmen. Gott ist, im Gegensatz zu unseren irdischen Vätern, vollkommen. Er ist vollkommen gut. Er ist vollkommen vertrauenswürdig. Und er ist immer da, wenn wir ihn rufen. Er ist liebevoll, er vergibt großzügig, er ist stolz auf dich, er hat dich gemacht. Und an diesen Vater dürfen wir uns wenden. Und das Gebet dürfen wir sprechen, egal in welcher Situation, zu welcher Tages- und Nachtzeit auch immer. Das kann ein irdischer Vater gar nicht erfüllen. Dieser himmlische Vater ist immer für dich da und du darfst voll Vertrauen zu ihm kommen, denn er ist vollkommen vertrauenswürdig. Es ist ein starker Einstieg, finde ich, in das Gebet. Im nächsten Abschnitt wenden wir unseren Blick erstmal noch gar nicht auf das, was uns beschäftigt, sondern auf Gott. Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll kommen. Diese Formulierung spreche ich im Vaterunser ehrlich gesagt häufig aus und auch schnell und bin dann schon beim nächsten und verstehe überhaupt nicht, was ich damit überhaupt ausdrücke. Was bedeutet denn, den Namen zu heiligen? Also vielleicht wissen das manche von euch, aber das ist etwas, was wir ja in unserem Alltagssprache überhaupt nicht verwenden. Wir könnten das auch so formulieren, dein heiliger Name. Ein heiliger Name ist etwas ganz Besonderes, etwas, was nicht durch den Dreck gezogen werden soll, etwas, was über anderem steht. Dein heiliger Name soll geehrt werden. Okay, wir geben dir Ehre. Wir wenden unseren Blick auf dich, wir ehren dich. Mach deinen Namen groß in dieser Welt, könnte man sagen. Das bedeutet, viele Menschen, alle Menschen, die ganze Schöpfung sollen erfahren, wer du bist und was dein Name ist. Komm und richte deine Herrschaft auf. Das könnte dieses Dein Reich komme sein. Richte deine Herrschaft auf. Deine Herrschaft, die uns allen das bringen wird, wonach wir so lechzen. Erlösung. Heil. Trost, Geborgenheit. Du sollst alles überstrahlen und die ganze Welt soll es erfahren. Diese Aussagen könnte man mit dein Name soll geheiligt werden und dein Reich soll kommen, inhaltlich vermitteln wollen. Warum kommt denn jetzt dieses Unser nicht davor? Hier steht jetzt einfach nur Vater, dein Name soll geheiligt werden. Ihr fragt euch, warum steht da nicht Vater unser oder unser Vater? Tatsächlich steht im griechischen Text ein Unser. Das wurde jetzt sowohl in der Basisbibel als auch im Luthertext einfach weggelassen in der Übersetzung. Aber seid beruhigt, seid getrost. Dort steht ein Unser. Das Unser kommt aber auch in den jetzt folgenden drei Bitten vor. Und jetzt wenden wir uns mal diesen Bitten zu. Gib uns heute unser tägliches Brot. Wir kommen jetzt zu den nächsten drei Bitten. Und erstmal schauen wir uns das mit dem Brot an. Da steht jetzt immer uns und ihr könnt eigentlich auch in Gedanken vor jede dieser Bitten das Wort Vater wieder setzen. Vater, unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, vergib uns unsere Schuld. Vater, führe uns nicht in Versuchung. Und dieses Uns, das da nicht steht, gib mir mein tägliches Brot, vergib mir meine Schuld und so weiter, das richtet unseren Blick auch so ein bisschen weg von uns selbst. Das vermittelt uns, wir sind eine Gemeinschaft. Wir gehen zusammen diesen Weg des Glaubens. Gott hat uns auch für diese Gemeinschaft geschaffen. Und ich finde, dieses Uns, das ermutigt mich auch, immer wieder in die christliche Gemeinschaft zu gehen. Ja, also immer wieder zum Gottesdienst zu gehen, immer wieder in einer Zweierschaft, also in einem Gespräch mit jemandem, den ich gut kenne, zu beten. Immer wieder im Hauskreis anwesend zu sein und zu beten miteinander. Christ sein kann man nicht alleine. So ist das gar nicht vorgesehen. Die Bitte um das tägliche Brot mag uns in einer Zeit und in einem Land, wo der Überfluss herrscht, ein bisschen befremdlich vorkommen. Und ich vermute, dass es auch sehr wenige von uns hier gibt, die das Thema Hunger wirklich am eigenen Leib schon mal erlebt haben. Es mag einige geben, die das eben aus von vor vielen Jahrzehnten mal erlebt haben. Aber das ist jetzt keine reale Angst, die wir 2024 haben müssen. Meistens. Und das kommt dir vielleicht eher so aus dem Fernsehen bekannt vor, wenn du andere Völker siehst, die auf anderen Kontinenten leben und wo gerade eine Hungersnot herrscht und du denkst dir, boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Musst du dir auch nicht vorstellen. Aber dieser Abschnitt, der ist trotzdem total relevant für uns. Den muss man nicht nur beten, wenn einem der Magen knurrt. Nein. Wenn wir beten, gib uns heute unser tägliches Brot, dann erinnern wir uns daran, dass wir ohne Gott nichts hätten. Er hat die Welt geschaffen. Er hat sich das alles ausgedacht. Bei ihm liegt der Ursprung allen Lebens. Jeder Same von jeder Pflanze, die wir essen und aus der Essen hergestellt wird, stammt aus der Hand unseres Schöpfers. Es ist gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen. Und vielleicht ist das ja etwas, was du dir vor Augen führen kannst, wenn du diese Bitte aussprichst. Die Bitte beinhaltet auch noch ein kleines Wort, was wir gerne übersehen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und das hat mit der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel zu tun. Und wir tauchen ganz kurz dort ein. Gott befreite das Volk Israel aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei in Ägypten. Dort waren sie viele, viele Jahre unterdrückt. Dann kommt Mose und führt sie raus aus dem Land. Sie sind 40 Jahre in der Wüste, bevor sie in das verheißene Land kommen. Und in diesen 40 Jahren mussten sie ja auch etwas essen. Dadurch, dass sie gewandert sind, konnten sie nichts anbauen. Aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Er hat täglich Nahrung vom Himmel regnen lassen. Eine sehr skurrile Vorstellung, wie ich finde. Aber das war dann eine Art nahrhaftes Brot, Manna genannt. Und das durften sie dann sammeln und jeden Tag so viel, wie sie für diesen einen Tag brauchten. Das hat Gott auch explizit so gesagt. Natürlich gab es dann Personen, die gesagt haben, boah nee, da kann und will ich mich nicht drauf verlassen. Meine Tasche ist sehr groß, da tue ich jetzt Manna auch für die nächsten Tage rein. Ja, von der Angst getrieben, dass es kein neues Manna geben könnte. Und auch von dem Gedanken getrieben, ich kümmere mich, glaube ich, lieber selbst um mich. Wer sich nicht selbst hilft, dem kann auch nicht geholfen werden. Am nächsten Tag war aber das, was sie aufbewahrt hatten, komplett verdorben und ungenießbar. Es ist von Würmern die Rede, überhaupt nicht mehr genießbar. Gott wollte, dass sie im Rahmen ihrer Verantwortung, also des einzelnen Tages, Verantwortung übernehmen für sich, und aber diesen Rahmen auch nicht überschreiten. Er wollte, dass sie sich bewusst sind, dass das, was darüber hinausgeht, in Gottes Verantwortung und in seiner Hand liegt. Und das darfst du auch so tun. Du darfst Gott um das bitten, was dich heute beschäftigt. Natürlich darfst du ihn auch bitten um etwas, was in 2 Wochen passiert. Das ist natürlich klar. Aber was ich damit meine ist, du musst dich nicht überfordern, mit etwas, was du überhaupt nicht in der Hand hast. Gott gibt dir das, was du heute brauchst. Und das entlastet. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die brauchen eine langfristigere Planung und die sind auch gut. Aber mal dir immer wieder vor Augen, dass du nicht dein Leben bis zum letzten Tag durchplanen kannst, weil das in Gottes Hand liegt. Und es ist auch entlastend, wenn wir uns diese Verantwortung nicht aufbürden. Er ist der Herr und wir sind es nicht. Das möchte ich beten, wenn ich bete, gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Diesen Abschnitt, jetzt gerecht zu werden, kann und will ich an diesem Morgen nicht probieren. Da könnte man eine eigene Predigt drüber machen. Man könnte sehr lange über das Thema Schuldvergebung sprechen. Aber warum hat Jesus jetzt dieses total komplexe Thema mit in das Vaterunser Gebet mit hineingenommen? Das scheint uns ja oft sehr schwer zu realisieren, riesengroßes Thema und so weiter. Ich soll die Schuld, die ich auf mich geladen habe, alles, was ich falsch gemacht habe, jetzt in einem kurzen Satz abgeben und dann im nächsten Atemzug oder vielleicht sogar im selben Atemzug, weil der Satz so kurz ist, auch noch sagen, dass ich den Leuten vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Oh. Auch noch ohne, dass sie jetzt die Möglichkeit hätten, mich um Vergebung zu bitten. Das kommt ja auch noch dazu. Also das kann ich nicht. Das ist zu viel verlangt. Dafür müsste ich ja auch erstmal formulieren, was mich verletzt hat, was mich beschäftigt, was schiefgegangen ist. Und ich müsste darüber nachdenken, wie ich mich fühle. Das ist viel zu anstrengend. Dafür bin ich jetzt auch einfach nicht der Typ und heute auch gar nicht bereit, wenn ich das Vaterunser bete. Also wenn dich solche Gedanken beschäftigen, kein Problem. Aber ich darf dich herausfordern, den Gedanken mal nachzugehen. Wenn du merkst, das ist der Abschnitt des Vaterunsers, der dir immer schwerfällt, auszusprechen, dann darf ich dich herausfordern, mal damit zu Jesus zu kommen. Denn warum sollte Jesus das Gebet, das er uns beibringen möchte, durch diese beiden Sätze ergänzen, wenn er davon überzeugt wäre, dass es unmöglich ist? Wieso sollte Jesus das Vaterunser durch diese beiden Sätze ergänzen und uns auffordern, es zu beten, wenn er denken würde, oder wenn er glauben würde, wenn er davon überzeugt wäre, dass das unmöglich ist? Leute, ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, es ist möglich zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die schuldig an uns geworden sind, und das nicht einfach nur im luftleeren Raum verpufft, sondern Realität werden kann, weil wir nicht alleine durchs Leben gehen, sondern weil Christus unser Herr ist. Und ich möchte dich herausfordern, wenn dich dieser Satz jetzt sehr beschäftigt, dann sprich mit Jesus darüber. In einem Moment, wo du Ruhe hast, wo du die Zeit hast und die Möglichkeit hast, darüber nachzudenken. Sprich mit einem Freund oder einem engen Vertrauten darüber. Bleib damit nicht allein. Aber sprich auch, wenn wir das Gebet gemeinsam beten, lass den Satz nicht weg, wenn du merkst, oh nee, das ist für mich irgendwie nichts. Das kann ich nicht. Ich kann das noch nicht ausdrücken. Ich möchte dich ermutigen, die Sätze dann trotzdem zu beten. Und zwar, sprich im gemeinsam gesprochenen Gebet diesen Satz voller Mut und Zuversicht aus, dass es durch Christus tatsächlich möglich ist, dass wir frei werden von Schuld und dass Vergebung und Versöhnung in der Beziehung zu anderen ebenfalls kein Ding der Unmöglichkeit ist, sondern ein Teil von Gottes Reich auf Erden, was wir jetzt schon erleben können. Schutz vor Versuchungen. So habe ich den letzten Vers, die letzte Bitte überschrieben. Stell uns nicht auf die Probe. Die letzte Bitte, die hier in dem Gebet, das Jesus uns nach dem Lukas-Evangelium lehrt, genannt wird, die stellt uns vor einige Fragezeichen, finde ich. Denn erstens, was sind denn diese Proben und was sind Versuchungen, wenn das anders übersetzt wird? Bedeutet das, dass wir erbitten, dass es in unserem Leben keinerlei Hindernisse und Proben geben wird? Und müssen wir Gott wirklich bitten, dass er uns nicht in Versuchung führt, weil an anderen Stellen in der Bibel steht, dass Gott uns nicht in Versuchung führt, weil das nicht sein Charakter ist? Also bei mir wirft das auch viele Fragezeichen auf. Und was ist dann mit der Geschichte, wo Jesus selbst in die Wüste geht und vor viele Versuchungen gestellt wird? Bitten wir hier darum, dass es keine Anfrage an unseren Glauben geben soll, die wir aushalten sollen? Ich denke nicht, dass es so gemeint ist. Ich denke, wenn wir beten, Vater, stell uns nicht auf die Probe, dann dürfen wir uns bewusst werden, dass wir Gottes Schutz durchaus brauchen. Das hast du sicherlich auch schon erlebt. Aber dass das nicht grundsätzlich für alle Arten von Hürden gilt. Denn die Bitte, die hier formuliert wird, bezieht sich meiner Meinung nach auf Dinge, die wir selbst nicht überwinden können und denen wir nicht gewachsen sind. Denn es gibt ja im Leben durchaus Herausforderungen, zu denen hat Gott dich befähigt, sie zu überwinden. Der Heilige Geist lebt in dir. Er ist dein Helfer. Er ist dein Ratgeber. Und er kann dir für schwierige Situationen einen Rat geben. Er kann an deine Herzenstür klopfen und sagen, da warst du jetzt aber ein bisschen grantig. Wie wär's, wenn du dich da jetzt entschuldigst, um die Beziehung vielleicht wiederherzustellen? Dann ist das eine Hürde, die du mit Hilfe des Heiligen Geistes durchaus bewältigen kannst. Oder wenn du merkst, du hast bestimmte Schwächen, jeder von uns hat Schwächen, ich auch, und du kommst da immer wieder an deine Grenzen. Das ist nicht das, was hier gemeint ist in dem Vaterunser. Führe uns nicht in Versuchung, stell uns nicht auf die Probe. Das würde ja heißen, erlöse mich von allen meinen Schwächen. Da kann ich euch leider nicht eine Hoffnung aussprechen. Das wird, solange wir auf der Erde sind, einfach so sein. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir haben Stärken, Schwächen. Wir haben blinde Flecken und Glanzpunkte. Und wir dürfen mit Hilfe des Heiligen Geistes genau in diesem Leben, genau da, so wie wir gemacht sind, auch leben und auch mutig durchs Leben gehen. Fehler sind erlaubt. Gott wird uns da auch durchhelfen. Ich komme zum Schluss. Wenn das für dich heute das erste Mal oder seit längerem mal wieder eine ganz konkrete Beschäftigung war mit dem Vaterunser, dann sind vielleicht auch Sachen hängen geblieben. Und ich möchte noch mal kurz auf die einzelnen Punkte eingehen. Vielleicht ist es für dich herausfordernd, Gott als Vater anzusprechen, weil du deinen irdischen Vater, auf den nicht so gut zu sprechen bist. Oder dir das noch nicht eingestanden hast, dass du auf den noch nicht so gut zu sprechen bist. Vielleicht sind das total viele Gedanken und Gefühle, die da in dir hochkommen, wenn du denkst, boah, hier wird erwartet, dass ich Gott Vater nenne, das kriege ich aber nicht hin. Unsere irdischen Väter sind nicht vollkommen und nicht perfekt. Manche sind nicht mal gut. Aber unser himmlischer Vater, er ist das. Er ist perfekt und er ist voller Liebe für dich. Und du darfst als sein Sohn, seine Tochter vertrauensvoll im Gebet zu ihm kommen. Und du darfst das Wort Vater auch neu für dich füllen. Denn er ist dein himmlischer Vater und er hat offene Arme und ein offenes Herz für dich. Dann bitten wir Gott um Versorgung. Und uns wird deutlich, wie abhängig wir sind von Gott und von seiner Schöpfung. Das kann uns häufiger mal so verloren gehen. Aber uns wird auch deutlich, wer hier der Herr ist. Nicht wir. Gott ist der Herr. Und das dürfen wir uns auch in dieser Bitte um das tägliche Brot immer wieder vor Augen führen. Das entlastet auch unsere Schultern. Wir bitten um Schuldvergebung. Und wagen sogar die Aussage, dass wir anderen auch vergeben wollen. Für manche von euch ist vielleicht dieser Abschnitt der schwierigste. Aber auch dir möchte ich Mut zusprechen, dich mit Hoffnung füllen zu lassen und diese Bitte auch mit Hoffnung auszusprechen, selbst wenn das noch nicht Realität ist in deinem Leben. Denn selbst wenn du das noch nicht siehst, dann darfst du dich mit der Hoffnung füllen lassen, dass durch Jesus deine Realität werden kann. Und wir bitten um Bewahrung in Situationen, die uns überfordern. Und wir dürfen daran erinnert sein, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns begleitet und uns ermutigt jeden Tag und uns auch über Hürden hinweg hilft. Er ist unser treuer Begleiter. Amen.